Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
In dieser Sendung unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater über Kolonisation und die Herausbildung erster Grundlagen des internationalen Privatrechts. Heinz Bartha, Professor für Zivilrecht in Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein vierbändiges Werk. Wir sprechen heute über Kolonisation. Die Griechen waren die ersten Kolonisatoren. Darunter versteht man in der griechischen Antike die Gründung von neuen Städten, das heißt Sprache, Kultur, auch die Polisordnung, das heißt die griechische Gesellschaftsordnung, wurde verbreitet. Welche Motive gab es denn damals für diese Kolonisation?
Zunächst die griechische Kolonisation setzt etwa, verstärkt jedenfalls, in der Mitte des 8. Jahrhunderts ein, also um 750. Das heißt, es gab schon vorher auch einzelne Unternehmungen, aber der Großteil der Unternehmungen beginnt ab diesem Zeitpunkt. Die Gründe für die Kolonisation waren unterschiedlich. Es gab Übervölkerungsprobleme auf manchen Inseln, dass die kleinen, kargen griechischen Inseln ihre Menschen nicht mehr ernähren konnten. Daneben gab es auch Hungersnöte. Da gibt es eine berühmte Gründung, über die ich dann allenfalls etwas erzählen kann. Tira, Santorini besser bekannt, das also in Nordafrika Kyrene gegründet hat. Der Grund war eine Hungersnot. Daneben gab es auch natürlich die Zielsetzung in der griechischen Kolonisation, Rohstoffe und Märkte zu gewinnen, Absatzmärkte, bessere Handelsrouten und Schifffahrtsrouten zu gewinnen. Und man muss ja immer bedenken, bei der Kolonisation sind immer zwei Seiten beteiligt. Die Mutterstadt, die Metropole. Viele Leute wissen gar nicht mehr, was das heißt. Meteor heißt griechisch die Mutter und Polis die Stadt. Also die Verbindung ist die Mutterstadt, die die Tochterstadt gründet. Wichtig ist auch für die griechische Kolonisation, und das unterscheidet sie doch sehr deutlich von gewissen phönizischen Anfängen, die Phönizier haben keine Staaten gegründet, keine Städte gegründet. Es gab allerdings Handelsniederlassungen da und dort im Mittelmeer. Die Phönizier beginnen um 1000 und gleich danach auch die Griechen. Die Griechen haben sich aber dann sehr stark durchgesetzt, mit Ausnahme des mediterranen Westens, wo von Karthago aus, was man ja in Rom gespürt hat, eine mächtige Handelsmacht auch entstanden ist. Also es gab verschiedene Gründe. Und neben den genannten Gründen gab es sogar auch noch politische. Und das ist eine normale Erscheinung gewesen, dass fortschrittliche junge Leute einfach die eigene Polis zu langweilig war, also zu wenig progressiv. Und sie gesagt haben, wir versuchen es selber, wir versuchen es neu. Und eine Polis gegründet wurde. Die Polisgründung hat auch das gilt für eine Gründung Spartas, unter Umständen ganz andere Überlegungen auch, haben zugrunde gelegen. Etwa, das betrifft die Gründung Spartas Taranto, also im Süden Italiens. Eine mächtige Handelsstadt ist ja dieses Tarent, Taranto geworden. Man erzählt, da ist vielleicht auch ein Stück Sage dabei, dass der Grund folgender war. Die Spartaner sind lange Zeit mit den Messeniern im Krieg gelegen. Es gab mehrere messenische Kriege. Die spartanischen Männer, vor allem auch die jungen Männer, waren viel weg. Die Frauen haben sich empört, dass niemand da ist. Und ein beträchtlicher Anteil der relativ freien spartanischen Frauen hat sich mit Heloten, also mit Sklaven oder Halbsklaven, eingelassen. Und die Kinder seien dann, nachdem sie ein gewisses Alter erreicht haben, abgeschoben worden und hätten Tarent im Süden Italiens gegründet. Also Taranto war eine spartanische Gründung.
Die griechische Kolonisation hat kulturhistorische Bedeutung, das heißt, es wurden eben Sprache, Kultur, es wurde die gesamte griechische Philosophie, all das ja auch mittransportiert. Welche Bedeutung hat das vielleicht ein bisschen mehr im Konkreten gehabt?
Die Beziehung Mutterstadt, Tochterstadt war eine interessante Beziehung. Da möchte ich etwas erzählen, was einen aktualisierenden Bezug hat. Der berühmte amerikanische Rechtsphilosoph John Rawls, der die Theorie der Gerechtigkeit, Theory of Justice, geschrieben hat, sagt also in diesem Buch, dass er sich vorstellen könnte, dass Menschen, wenn sie in die Lage kämen, ganz neu und ganz von vorne zu beginnen, doch deutlich anders dächten, als sie unter Umständen in bestehenden Staaten denken, rechtlich, kulturell, erziehungsmäßig und so weiter und in anderen natürlich auch etwa verfassungsrechtlich. Und wenn man sich jetzt die Beziehung Mutterstadt, Tochterstadt ansieht, dann war das nichts anderes als etwa 200 Mal in der griechischen Geschichte, dass es möglich war, einen neuen Staat zu gründen, mit neuen Überlegungen. Natürlich hat man auch alte Vorstellungen mitgenommen, rechtliche Vorstellungen, wirtschaftliche Vorstellungen, kulturelle und vor allem auch religiöse Vorstellungen. Aber es war immer auch zumindest ein Schuss Neues drinnen und beide Seiten mussten kreativ werden, um diese Beziehung mehr oder weniger lebendig zu gestalten und auch zu erhalten.
Das heißt, ein dynamischer, auch gesellschaftspolitischer Prozess, der da in Gang gesetzt wurde?
Ja, das war eine enorme Dynamik, die da drinnen gesteckt hat. Denn grundsätzlich wollten ja die Mutterstädte ihre Neugründungen gut behandeln. Sie wollten auch künftig in einer guten Beziehung leben, obwohl der Großteil der Kolonien eben selbstständige Kolonien waren, sogenannte Apoikien. Es gab allerdings auch abhängige Kolonien, die keine selbstständigen Staaten geworden sind. Die hat man Epoikien genannt. Die waren natürlich dann mehr oder weniger nicht autonom, sondern voll abhängig von der Mutterstadt. Die hat man dazu verwendet, dass man Bevölkerungsüberschüsse dorthin verpflanzt hat, Menschen der eigenen Polis Möglichkeiten gegeben hat, Grund zu erwerben und als Bauern dort tätig zu sein, aber immer auch in der Antike mit dem Hintergedanken, die Wehrpflicht gegenüber der Mutterstadt aufrechtzuerhalten, um die Mutterstadt auch wehrmäßig nicht zu schwächen. Denn an das musste man natürlich in der Antike immer denken.
Was hat das auch kulturell und politisch jetzt für die Mutterstädte bedeutet? Das war ja doch dann auch ein Austausch. Das waren Kulturen, die auch miteinander vielleicht in Kontakt kamen, denn an diesen Orten gab es ja auch Zivilisationen, gab es Städte. Wie hat auch dieser Austausch ausgesehen?
Also der Austausch zwischen Mutter- und Tochterstadt war mehr oder weniger intensiv. Wie ich schon erwähnt habe, großteils gut. Aber zwischen Mutterstadt und Tochterstädten ist es auch zu Kriegen gekommen. Etwa Korinth wollte Kerkyra, Korfu, mehr oder weniger ganz abhängig halten. Die haben sich nicht über diesen Status gefreut und es ist sogar zu Kriegen gekommen. An und für sich aber war das ein ständiger Austausch, ein Austausch wirtschaftlicher Art, vor allem auch kultureller Art. Man sollte nicht vergessen, dass beispielsweise Aeschylus, also der Gründer der griechischen Tragödie, in Sizilien gestorben ist. Er ging an den Hof des Tyrannen von Syrakus, um dort tätig zu sein, Theater aufzuführen, Stücke zu schreiben. Er ist allerdings relativ bald gestorben, aber der Austausch war intensiv und vor allem auch religiös. Jährliche Feste mit Gesandtendelegationen auf beiden Seiten. Also der Kontakt war grundsätzlich vorhanden und relativ stark.
Griechenland und Rom gelten als die großen Kolonisationsmächte der Antike. Nun gab es in der Praxis der Kolonisation doch große Unterschiede, das heißt auch in der Praxis der Landnahme. Welche gab es da?
Die Landnahme war nicht immer eine friedliche. Das heißt, es konnte zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit der einheimischen Bevölkerung kommen. Und gerade auch die süditalienische Kolonisation, Magna Graecia, Megale Hellas, da hat es also eine ganze Reihe von kriegerischen Auseinandersetzungen auch mit den landbewohnenden Völkern gegeben. Nicht immer, mitunter hat man Land gekauft. Und die Griechen haben ja an und für sich dazu tendiert, ihre Kolonien nicht als Großreiche zu gestalten, sondern auch als relativ schmale Landstreifen an der Küste. Das war in Kleinasien so, wir wissen Ephesus, Milet etc. Und auch in Süditalien, wo es also, Süditalien war ja bis nördlich von Neapel, was jedenfalls die ganzen Küstenränder anlangt, griechisch. Also eine griechische Kolonisation, über die Rom sehr viel an Kultur und Know-how in der Antike aufgesogen hat, was oft nicht hinreichend bedacht wird.
Bisschen was auch zu den Römern. Wie sind die vorgegangen?
Nun, die Römer haben keine Kolonien gegründet wie die Griechen, als unabhängige Staaten, staatliche Neugründungen, sondern die Römer waren Eroberer. Sie haben alles ihrem einzigen Staat einverleibt und unterjocht. Und es gab nicht diese autonome Austauschbeziehungen, die die griechische Kolonisation kennzeichnet. Denn man darf nie vergessen, wie ich schon erwähnt habe, die Kolonien waren im Regelfall selbstständige Staaten mit einer eigenen Gesetzgebung, einer eigenen Verfassung, eigenen Institutionen, einem eigenen Bürgerrecht. Und griechische Bürger, die ausgewandert sind, die Kolonisten wurden, haben das Bürgerrecht der Heimat verloren und haben das neue Bürgerrecht erlangt. Vielleicht gehen wir dann in der Folge noch darauf ein. Da gibt es ein Folgeproblem der Kolonisation, das juristisch auch und rechtlich sehr interessant ist. Aus diesem Grund hat sich ein frühes sogenanntes Kollisionsrecht entwickelt. Das heißt also, die Bürger der Mutterstadt, die in die Kolonie gegangen sind und ihr Bürgerrecht verloren haben, sind aufgrund dieser rechtlichen Einrichtung, die ich noch kurz erklären kann, dann doch wieder so behandelt worden, als wären sie noch Mitglieder der ursprünglichen staatlichen und rechtlichen Gemeinschaft, also ihrer Mutterstadt.
Welche Auswirkungen hat das dann, also eine solche Rechtsregel?
Man spricht heute von internationalem Privatrecht und meint damit eines: Wenn sich ein Rechtsproblem dadurch ergibt, dass ein Fall, ein Problem verschiedene Rechtskreise betrifft, ganz einfach, ein italienischer Mann heiratet eine deutsche Frau. Das ist ja nicht unmittelbar einsichtig, welches Recht hier zur Anwendung kommt. Es braucht also Regeln, und diese Regeln sind Kollisionsregeln, wie man in solchen Fällen vorgeht. Das internationale Privatrecht ist eine spätere Entwicklung, aber das Kollisionsrecht, der Gedanke, dass ein Rechtsproblem in zwei Rechtsordnungen angesiedelt hat, der hat sich erstmals in der griechischen Kolonisation zugetragen. Da gibt es also Beispiele, alte Beispiele aus dem Ende des 7. Jahrhunderts vor. Um 630 kommt es zu der vorhin schon kurz erwähnten Kolonisation durch Tyra, also das heutige Santorini, in Nordafrika, Kyrene. Der Grund war eine Hungersnot in Tyra und die Bürger, man hat die jungen Leute weggeschickt. Das war eine ganz brutale Sache. Die Kolonisation war teilweise wirklich hart. Jede Familie musste wenigstens einen Sohn hergeben bei sonstiger Todesstrafe, weil einfach die Insel so geschwächt war und nicht mehr genug Nahrungsmittel besessen hat. Die mussten also allein mit einem sogenannten Eukisten, einem etwas erfahreneren Führer, auswandern. Keiner hat irgendetwas gekannt, war natürlich eine ziemlich brutale Geschichte. Und die mussten in Nordafrika eben sollten diese Kolonie eröffnen. Das ist gelungen und die Kyrenaika erinnert ja noch heute mehr oder weniger an diese damalige Kolonisation. Das zweite Beispiel, das also sehr schön nachvollziehbar ist, betrifft die griechische Polis Naupaktos. Naupaktos liegt am Korinthischen Golf und wurde besiedelt von den Lokrern. Also etwas ist eine sogenannte Binnenkolonie. Die Mutterstadt heißt Opus und liegt an der Ägäisgrenze gegenüber Evia, also dem heutigen Euböa, Evia. Und Naupaktos ist nachbesiedelt worden. Und da kann man sehr schön nachvollziehen, die ehemaligen Bürger von Naupaktos konnten, obwohl sie ihr Bürgerrecht in Opus verloren haben, als sie Bürger von Naupaktos wurden, konnten dennoch zu Hause erben, wenn der alte Vater verstorben ist. Natürlich waren oft andere Geschwister da, aber wie es im Altertum war, Geschwister sind verstorben oder im Krieg gefallen. Der einzige Kolonist, der ausgewandert ist, ist der einzige Überlebende. Er konnte den alten Vater wie ein Staatsbürger von Opus beerben. Und umgekehrt, wenn der Sohn in der Kolonie umgekommen ist, konnten die Verwandten, die Familienangehörigen, die zu Hause geblieben sind, seien es Brüder, sei es allenfalls die Eltern, konnten ebenfalls erben. Das sind die ersten kollisionsrechtlichen Regeln privatrechtlicher, konkret erbrechtlicher Natur, die wir kennen. Aber dieses Zusammenleben verschiedener Völker hat ganz interessante Blüten hervorgetrieben und eine möchte ich kurz noch erzählen. Das ptolemäische Ägypten war ein besonders interessantes Terrain rechtlicher Art, überhaupt kultureller Art. Man muss sich das vorstellen und der Grund liegt darin, dass das ptolemäische Ägypten gewissermaßen zwei große Kulturen zusammengeführt hat. Die alte, uralte, muss man sagen, ägyptische Kultur und die moderne, kräftige griechische Kultur. Alexander hat ja in den 30er Jahren Ägypten erobert und sein General Ptolemaios wurde Herrscher Ägyptens. Und diese Kombination Ägypten, Griechenland zusammen mit anderen Bevölkerungsteilen hat dazu geführt, dass natürlich immer Probleme aufgetreten sind zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten. Und da gibt es also eine tolle Regel, die gefunden wurde, das werde ich gleich noch erzählen. Wenn ein Grieche mit einem Ägypter einen Vertrag geschlossen hat, konnten die Vertragsschließenden wählen, welche Rechtsordnung zur Anwendung gelangt. Das nennt man heute noch im internationalen Privatrecht Rechtswahl. Ist man zum griechischen Notar gegangen und hat den Vertrag in griechischer Sprache abgefasst, kam griechisches Recht zur Anwendung und die griechischen Gerichte waren zuständig. Ist man zum ägyptischen Notar gegangen, kam ägyptisches Recht zur Anwendung und zuständig waren die ägyptischen Gerichte. Es gab also diese Parallelsituation. Und jetzt noch der kurze Hinweis, wie man das gefunden hat. Eine ganz nette Geschichte. Englische Archäologen haben im Fayum, das ist also im Nordwesten des, etwas südlich von Kairo im Westen des Nillaufs, haben einen Krokodilfriedhof ausgegraben. Die Mumifizierung der Krokodile erfolgte auch dadurch, wie bei Menschen, dass die Innereien ausgenommen wurden und die Innenteile wurden mit Papyri ausgestopft. Und auf diesen Papyri des Krokodilfriedhofs im Fayum finden sich die Verordnungen aus dem ptolemäischen Ägypten, die dieses innerstaatliche Kollisionsrecht betreffen. So weiß man genau Bescheid, wie modern man damals im ptolemäischen Ägypten gedacht hat.
Wir hörten Professor Heinz Barter, er lehrt in Innsbruck Zivilrecht, der erste Band des mehrteiligen Werkes Graeca non leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland, umfasst 680 Seiten und ist im Harasowitz Verlag erschienen. Auch in der nächsten Sendung geht es um Kolonisation, genauer um die Unterschiede zwischen römischer und griechischer Kolonisation und über Kolonialismus. Musik.